hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Kennt ihr den Spruch? Schon ein paar Jahre her, dass dieser Spruch ziemlich populär wurde und man ihn dann auch recht gut vermarktet hat. Wir finden ihn natürlich, wie so alles, fast alles im Internet, in allen Variationen, auf Blechschildern, auf Kissen, auf Tassen, auf Karten, auf Aufklebern, wie wir das gerade hier in diesem nächsten Bild sehen werden, als Wandspruch, auch auf Pullis und jetzt auch auf dieser Leinwand. Die Variante mit dem lettierten Männchen hier im nächsten Bild gefällt mir ziemlich gut. Der Spruch, der hat was. Er spricht irgendwie Leute an. Es ist eine beliebte Sinnkarte geworden oder ein beliebtes Sinnkartenmotiv, denn wer kennt das schon nicht? Stolpern, stürzen, fallen, scheitern. Und da steckt ja auch ein gewisses Versprechen drin. Vielleicht deshalb lieben die Leute den Spruch, selbst wenn wir scheitern oder in der Krise sind, verlieren wir weder Wert noch Würde. Unsere Krone ist nicht verloren gegangen, sondern sie ist nur verrutscht und es gilt aufzustehen, es gilt weiterzugehen. Der Spruch enthält also in einem gewissen Sinne das Muster der Unvollkommenheit. Auch wenn er nicht ausdrücklich christlich ist, so muss man doch sagen, die Geschichten in der Bibel sind immer wieder Geschichten von Scheitern, von Hinfallen, aber auch von wieder Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Wenn wir ganz ehrlich sind, kann keiner von uns sagen, nun, ich bin in dieser letzten Woche nur aufrecht gegangen. Ich bin kein einziges Mal hingefallen. Ich habe so gelebt, dass meine Beziehung zu Gott überhaupt keine Störung erfahren hat. 7 Tage lang, 24 Stunden durchgehend, habe ich keine Fehler gemacht, keine überheblichen Gedanken gedacht, keine unnütze Worte gesagt, keine schlechten Gefühle gehabt, keine heuchlerische Taten getan. Nein, ich habe Gott von ganzem Herzen geliebt. Ich habe meine Frau geliebt, meine Kinder, meine Kollegen im Büro oder bei der Arbeit oder in der Schule oder auch meine Glaubensgeschwister durchgehend wie mich selbst geliebt. Es ist mir tatsächlich gelungen, vollkommen zu leben. Gibt es jemand? Gibt es jemanden in unserer Mitte, der das so behaupten kann? Außer Anna? Ich kann es auf jeden Fall nicht. Und das bringt mich zu dieser ernüchternden Erkenntnis, dass wir alle fallen auf diesem schmalen Weg der Nachfolge. Und ich glaube, keiner von uns kann eine Woche lang einfach gehen, ohne zu fallen. Ich habe sogar die Vermutung, dass wir diese zwei Stunden, die wir hier gemeinsam zusammen verbringen, nicht überleben, ohne zu fallen. Ein einziger kritischer, liebloser, bitterer, überheblicher Gedanke darüber, ja, wie zum Beispiel die Frisur von meinem Sitznachbar sitzt oder was weiß ich, gegenüber einem Bruder, einer Schwester, ist eigentlich schon Zielverfehlung. Dem Standard der Vollkommenheit, den zum Beispiel Jesus in der Bergpredigt setzt, seid vollkommen gleich wie der himmlische Vater vollkommen ist, diesem Standard wird keiner von uns gerecht. Keiner liebt so, wie Gott liebt. Keiner von uns ist so vollkommen wie er. Aber die wunderbare Botschaft des Evangeliums ist, dass Christus diesen absoluten Maßstab der Gerechtigkeit zu unseren Gunsten vollkommen erfüllt hat. In ihm sind wir gerechtfertigt worden, weil er die Strafe für unsere Sünden getragen hat. Weil er am Kreuz hängend sagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er diesen Stich erlebt hat. Wurde uns seine Heiligkeit und Gerechtigkeit zugerechnet. Und so kommen wir hier zusammen, wie Luther das mal in der bekannten Osterpredigt sagte, als Sünder und Heilige, als Sünder, weil wir immer wieder fallen. Als Heilige, weil Gott uns in Christus sieht. Das macht uns eigentlich zu Königskinder. Und weil Jesus uns immer wieder aufhilft. Für einen echten Christen gibt es also immer wieder diese Wiederherstellung, Aufstehen sozusagen. Jesus, er hilft uns auf, wenn wir am Boden liegen. Er richtet auch unsere Krone, sodass wir weitergehen können. Und darüber soll es heute in dieser Predigt gehen, um das Muster, ich habe es ein bisschen provokant hier formuliert, um das Muster der Unvollkommenheit. Wir reden nicht gerne über unsere Fehler, über unser Hinfallen in der Nachfolge. Es ist auch nicht üblich, dass wir einander, wie Jakobus das sagt, unsere Sünden bekennen, oder nicht so üblich. Wenn es dann doch dann und wann geschieht, dann kommt es, wie Bonhoeffer das so schön in seinem Büchlein Gemeinsames Leben beschreibt, es kommt dann zum Durchbruch der Gemeinschaft. Die Beziehungen werden gestärkt, sie werden authentisch, man kommt sich näher. Letzte Woche las ich mal wieder ein Zitat von Michael Green. Er war ein hochkarätiger Theologe Englands. Er hat einen Klassiker geschrieben, Evangelisation zur Zeit der ersten Christen, aber auch noch viele andere Bücher, ich glaube fast 50 Bücher. Bruder Michael Green ist 2019 heimgegangen. In einem seiner letzten Bücher mit dem Titel Das Abenteuer des Glaubens, Reflexionen auf 50 Jahre im christlichen Dienst, da schreibt er sehr ehrlich, dass er und seine Frau Rosemary eine ganz schwere Zeit durchgemacht hatten und sie zu einem gewissen Zeitpunkt massive Eheprobleme hatten und ihre Beziehung fast auseinander zu gehen drohte. Die Greens haben 4 Kinder. Michael hatte einen Lehrstuhl an einer christlichen Hochschule, war natürlich sehr beschäftigt im Dienst für den Herrn, ein gefragter Redner. Wir haben uns einen kurzen Abschnitt aus seinem Buch übersetzt. Er schreibt: Schließlich war meine Übergeschäftigkeit und die Vernachlässigung meiner Frau ein wesentlicher Teil des Problems. Wir hatten in dem Jahr einen Tiefpunkt in unserer Beziehung erreicht und Rosemarys Gedanken richteten sich schon in Richtung Scheidung und manchmal sogar in Richtung Selbstmord. Ihre Gefühle für mich beschrieb sie sehr grafisch, als wären sie eine einzige kleine weiße Blume, die von allen Seiten von Dornensträuchern zerquetscht wird. Ihre Liebe war nur noch wie ein glimmender Docht. Wir fingen jedoch an unserer Ehe zu arbeiten und das Leitungsteam unserer Gemeinde half uns dabei. Gegen Ende des Jahres waren wir wieder ganz zusammen und das ist seitdem auch so geblieben. Niemand, der uns heute trifft, kann sich das vorstellen, dass wir in unserer Ehe solche massiven Probleme hatten. Heute haben wir tatsächlich eine sehr gute Beziehung, aber unsere Ehe wäre sicherlich kaputt gegangen und unsere Dienste ruiniert gewesen, wenn wir dem Impuls gefolgt, auseinanderzugehen. Wir haben an unserer Beziehung gearbeitet, wir haben für sie gebetet, wir haben uns beide vorgenommen, einander zu dienen und wir haben Hilfe von anderen in Anspruch genommen. Und so wurde unsere Ehe wiederhergestellt und ist auch heute noch die Freude unseres Lebens. Das ist ein sehr ehrliches Zeugnis von einem Mann, der ein bekannter geistlicher Leiter war. Und das hat mich irgendwie angesprochen, denn das sind im Grunde die wahren Vorbilder des Glaubens. Nicht die Menschen, die kraftstrotzend sich hinter ihre Schutzmauern verstecken und vorgeben, immer zu stehen, nie zu fallen. Sind für mich die großen Vorbilder, sondern die auch ihre Schwäche zugeben können, die auch bereit sind, Hilfe anzunehmen und sich eben nicht verstecken hinter einer getünchten Frömmigkeitswand. Letztlich kann nur der wiederhergestellt werden, nur der kann Hilfe auch erfahren, der seine Fehler erkennt und bekennt. Das Evangelium, es zeichnet uns ein sehr ehrliches Bild von einem Jünger und wir erkennen sofort, Jünger Jesu zu sein, bedeutet nicht fehlerlos zu sein. Wenn wir genau lesen die Schrift, dann sehen wir dieses Muster. Ich nenne es, wie schon gesagt, das Muster der Unvollkommenheit. Und ich würde das so umschreiben. Auf das Versagen, das Hinfallen kommt die Ermahnung. Der Ermahnung folgt die Buße. Und in die Buße würde ich einfach dieses Aufstehen und auch Krone richten einordnen. Und der Buße folgt der Neuanfang. Das ist das Muster, das die Bibel aufzeigt. Und ich denke, Petrus, er veranschaulicht dieses Muster wie kein anderer Jünger. Sein Versagen, sein großes Versagen, ist schonungslos im Evangelium aufgezeichnet. Die meisten von uns kennen die Geschichte, auch die Bekehrungsgeschichte des Petrus. Wenn wir an ihn denken, dann fällt uns vielleicht als erstes ein, dass er der Jünger war, der deutlich bezeugte, dass Jesus Christus der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes ist, Matthäus 16. Gottes Geist hatte ihm das offenbart. Und sicherlich fällt uns auch ein, dass er einer der leitenden Apostel war und eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Gemeinde spielte. Aber Petrus hat in seiner Jüngerschaft auch manches Hinfallen oder sollte ich lieber sagen, manches Versinken erleben müssen. Ich erinnere nur an die Episode aus seinem Leben, als Jesus den Jüngern in jener Nacht auf dem See Genezareth entgegenkommt. Und sie denken zunächst, sie sehen ein Gespenst. Aber dann spricht Jesus zu ihnen und sie erkennen, Leute, das ist der Herr. Und was macht Petrus? Er ist derjenige, der meint, jetzt auch auf dem Wasser gehen zu müssen. Und wir kennen die Geschichte. Nach ein paar Schritten sieht Petrus die dunklen Wellen. Er versinkt wegen seines Unglaubens. Oder denken wir doch nur an die Szene auf dem Berg der Verklärung. Petrus kann das Maul nicht halten und er unterbricht mit seinem Geschwätz heilige Offenbarungsmomente. Das muss so gewesen sein, als würde mitten hinein in eine würdevolle Stille eines Gottesdienstes ein Kind reinschreien, ja Mama, ich muss aufs Klo. Und sicherlich war sein größtes Versagen damals an jenem Kohlefeuer, kurz vor der Stunde der Passion, als er von einer Frau angesprochen wurde. Du warst doch auch mit diesem Jesus, dem Galiläer, unterwegs, oder? Matthäus 27. Nein, nein, ich weiß nicht, von wem du redest. Und dann kommt eine andere Frau vorbei und auch sie sagt, ach, das ist doch einer, der auch mit dem Nazarener unterwegs war. Petrus erleugnet noch einmal. Ich schwöre es, sagt er sogar, ich kenne diesen Mann nicht. Und bald darauf sagen noch ein paar andere, natürlich bist du auch einer von ihnen, wir erkennen dich an deinem Dialekt. Und Petrus beginnt sich selbst zu verwünschen und schwört, was wollt ihr, ich kenne diesen Menschen nicht. Und in dem Augenblick dreht sich Jesus um und schaut Petrus an. Und zur gleichen Zeit kräht ein Hahn. Und Petrus erinnert sich plötzlich, dass Jesus ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus, er geht hinaus aus diesem Hof und er weint in tiefer Zerbrochenheit. Mich berührt diese Geschichte des Versagens immer wieder, wenn ich sie lese. Es ist bemerkenswert, dass alle vier Evangelien offen davon berichten. Das ist übrigens für mich auch ein Indiz für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Wenn die Autoren des Neuen Testaments ihre Schriften geschrieben hätten, um ihre neue Religion zu untermauern, dann hätten die doch sicherlich nicht in einem solchen Bericht das erwähnt, dass einer ihrer leitenden Köpfe so kläglich versagt hätte. Aber am meisten berührt mich dieser Bericht, weil er ein Zeugnis ist, sowohl für die menschliche Schwachheit als auch für die Größe der Gnade Gottes. Petrus versagte bitterlich in einem entscheidenden Moment. So tief können Jünger fallen. Und denken wir bloß nicht, ja, wir sind besser als Petrus. Denken wir, nicht, so etwas kann mir nicht passieren, mir nicht. Auch wir können fallen. Und vielleicht haben wir Jesus letzte Woche nicht in der Öffentlichkeit verleugnet, aber wir haben, wie schon erwähnt, irgendwelche Gedanken gedacht, Gefühle gepflegt, Zweifel gehegt, Dinge getan, die überhaupt nicht zu vereinbaren sind mit der Art Jesu. Wenn wir, ich sag's mal so, wie alle Welt leben, nur für uns selbst. Wenn wir versuchen, jede Situation irgendwie selbst zu kontrollieren, meistens auch um uns zu schützen, dann handeln wir letztlich ähnlich wie Petrus. Im Grunde jedes Mal, wenn wir sündigen, verleugnen wir in einem gewissen Sinne unseren Herrn, weil wir nicht so lieben und nicht so leben, wie er es uns gelehrt hat. Versagen, scheitern, es gehört zu diesem Muster der Unvollkommenheit, das wir alle kennen. Und manchmal erkennen wir gar nicht sofort unser Versagen, weil wir ein so flaches Sündenverständnis oder Bewusstsein haben oder wir dieses Versagen gerne auch verdrängen. Und deshalb ist es notwendig, dass jemand wie Jesus uns ermahnt und uns zurechtweist. Ermahnung oder Zurechtweisung ist das zweite Glied in diesem Muster, weil wir in unserer Unvollkommenheit versagen, müssen wir ermahnt werden. Es war Jesu liebevoller, aber sicherlich auch ermahnender Blick und das Krähen des Hahnes, was Petrus das Wort seines Herrn in Erinnerung rief. Dieser Blick muss wie so eine stille Zurechtweisung gewesen sein. Er weckte in Petrus die Erinnerung an die Worte: Wenn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Jesus hat Petrus auch öffentlich ganz hart mit Worten ermahnt. Als unser Herr anfing, seinen Jüngern offen zu sagen, dass er viel leiden muss und dass er von den Ältesten und von den Hohepriestern getötet werden wird, da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, die Bibel sagt uns, ihm zu wehren: Nein, Herr, das kann nicht sein, schone dich. Petrus, er kommt mit seiner eigenen Strategie auf, Reich Gottes ohne Kreuz. Das war sein Plan. Das wollten übrigens auch die anderen Jünger. Und Jesus, er muss ihn ernsthaft ermahnen. Wir lesen davon in Markus 8, Vers 33. Aber Jesus wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Geschwister, auch wir müssen manchmal den gehobenen Zeigefinger des Herrn Jesus sehen. Und wohl uns, wenn wir seine ermahnende Worte hören können, menschliches, sündiges, teuflisches Denken und Handeln, es muss konfrontiert werden. Die Wahrheit muss in Liebe gesagt werden. Ich möchte noch zwei Beispiele aus der Bibel anführen, die das unterstreichen. In Johannes 16, da spricht Jesus von dem Heiligen Geist, dem Parakletos, dem Helfer, dem Beistand, der kommen wird, nachdem Jesus zurück zum Vater geht. Und wisst ihr, was eine seiner Aufgaben sein wird? Er wird uns von Sünde überführen. Er wird uns die Augen öffnen, damit wir erkennen, was uns von Gott trennt. Es ist der Heilige Geist, der uns aufrüttelt und uns zeigt, wo wir falsch liegen. Er weckt unser Gewissen auf und ermahnt uns und erinnert uns an das Wort Gottes. Er ermahnt uns in unserem Innern und manchmal ermahnt er uns auch durch andere Gläubige. Und ein Beispiel dafür lesen wir in Galater 2, Vers 11, wo Paulus uns schildert, wie er Petrus in Antiochia ernsthaft ermahnen musste, weil der zunächst gar kein Problem hatte, mit den Heidenchristen zu essen. Als aber die Judenchristen aus Jerusalem nach Antiochien kamen, da zog er sich vor den Heidenchristen zurück, wahrscheinlich aus Angst, irgendwie von denen schräg angeschaut zu werden oder an Popularität bei den Judenchristen einzubüßen, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine heuchlerische Tat. Und Paulus muss Petrus öffentlich ermahnen und ihm sagen, was du da tust, ist Heuchelei. Und ziehst auch noch andere mit hinein und kompromittierst durch deine Handlung das Evangelium der Gnade, das eindeutig besagt, dass gläubige Juden und Heiden durch Jesus vor Gott gleich sind. Das Wort Gottes, es lehrt uns durch solche Beispiele, dass dort, wo Sünde geschieht, die Wahrheit gesagt werden muss. Und zwar muss sie in Liebe gesagt werden. Und wenn wir die Wahrheit in Liebe sagen, dann kann durch Gottes Gnade die Ermahnung auch zur Buße führen. Manchmal schmeckt die Wahrheit wie so eine bittere Medizin. Man tut sich zunächst schwer, sie runterzuschlucken. Aber wenn derjenige, der ermahnt wird, die Pille der Wahrheit schluckt, dann führt das zur Buße. Und Buße ist das dritte Glied in diesem Muster. Weil wir Jünger Jesu noch unvollkommen sind, weil wir fallen, müssen wir immer wieder Buße tun. Und Buße, das hat nichts mit Büßen zu tun. Jetzt bin ich mal wieder etwas zu schnell gefahren und dann kriege ich eben ein Bußgeld, muss meine Strafe zahlen oder kriege irgendwelche Punkte in Flensburg. Das Wort Buße, es beschreibt eigentlich eine Sinnesänderung, ein Umdenken, dass unser ganzes Wesen, das heißt unseren Verstand, unsere Gefühle, unseren Willen mit einschließt. Wer Buße tut, der ist zerknirscht, er ist zerbrochen über seine Sünde und er wendet sich bewusst ab von dieser Sünde. Nachdem Petrus seinen Herrn und Freund, den er eigentlich liebte, dreimal verleugnet hatte und Jesus ihn anschaute, als der Hahn krähte, da erkannte Petrus, sein gedemütigter Herr, der scheinbar hilflos in den Fesseln hängt, angespuckt, geschlagen und verhöhnt. Er behält Recht. Sein Wort ist ein ewiges Wort. Ein Wort des Lebens. Petrus zerbricht innerlich. Er fühlt einen tiefen Schmerz über seine Sünde. Und ich glaube, klassischer hat man nirgendwo in der Welt das so formuliert oder wurde es nie besser formuliert, was Buße bedeutet, als durch diesen Satz. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Mit seinem bitterlichen Weinen ist Petrus weitergekommen als mit seiner großspurigen Versicherung, Jesus niemals zu verleugnen. Meine lieben, Buße ist kein einmaliger Akt, sondern mit Buße bei der Bekehrung beginnt ein fortschreitender, lebenslanger Prozess der Veränderung, der täglichen Sündenerkenntnis. Es ist ein Prozess, der Umkehr einschließt. Immer wieder müssen wir dran zerbrechen, dass wir Gott nicht völlig vertrauen, dass wir zuerst an uns selber denken und nicht an seine Ehre. Dass wir immer wieder, in diesem Bild von Jeremia gesprochen, uns unsere Schaufel schnappen und losrennen in die Wildnis und nach unseren eigenen Wasserquellen graben. Immer wieder müssen wir darüber Buße tun, dass wir so viel Energie aufwenden, um die Kontrolle über unser Wohl in der Hand zu behalten. Wir wollen selbst die Situation kontrollieren. Völliges Vertrauen. Es fällt uns gar nicht so leicht. Und immer wieder müssen wir über diese Sünden des Herzens Buße tun, die Sünde der Lieblosigkeit, der Bitterkeit, des Selbstschutzes, der Selbstzentriertheit, der Selbstgefälligkeit, des Stolzes. Wer sich seiner Sünde bewusst wird, wer darüber trauert, wer sie vor Gott bekennt und Buße tut, der wird auch Gottes Gnade und seine Vergebung erfahren. Der erlebt einen Neuanfang. Und das ist das vierte Glied in diesem Muster der Unvollkommenheit, der Neuanfang. Die Szene am See Tiberias, überliefert von Johannes im Johannesevangelium Kapitel 21, veranschaulicht uns am besten, was Neuanfang oder Wiederherstellung der Beziehung bedeutet. Wir kommen ja von Ostern her. Nach seiner Auferstehung sucht Jesus seine Jünger auf am See Tiberias. Und ganz besonders sucht er das persönliche Gespräch mit Petrus. So ein schönes Wort. Lass uns den Dialog hier noch lesen, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Jesus fragt ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagt Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragt ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwidert er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und dann in Vers 19 lesen wir, wie Jesus an den Petrus diesen ursprünglichen Ruf nochmal richtet: Folge mir nach. Hier wird ein Versager, ein von der Sünde verwundeter Mensch, einer, der an seinem Selbstschutz zerbrochen ist, wiederhergestellt. Weil wir uns mit Petrus in unserer Schwachheit alle identifizieren können, weil wir alle von der Sünde, von unserem täglichen Versagen verwundert sind, glaube ich, berührt uns diese Szene, berühren uns diese Verse immer wieder. Und wir sehen hier ein Neuanfang. Heißt nicht, dass wir die Uhr wieder zurückdrehen können. Dinge, die geschehen sind, können wir nicht ungeschehen machen. Worte, die gesagt wurden, können nicht so einfach zurückgenommen werden, gelöscht werden. Das geht leider nicht. Aber ein Neuanfang ist trotzdem möglich durch Vergebung. Jesus hatte in seiner Liebe dem Petrus schon längst vergeben, aber durch dieses persönliche Gespräch findet ein Neuanfang statt. Und wir lernen hier, Jesus, er kommt auf uns zu, er berührt unser zerbrochenes Herz und er stellt uns wieder her. Jesus setzt in diesem Dialog in einer sehr feinen, heilsamen Weise an Petrus' Zerbruch an. Und ich denke, aus der Antwort des Petrus können wir heraushören, dass diese Zerbrucherfahrung dem Petrus eigentlich erst richtig offenbarte, wie sehr er Jesus lieb hatte. Petrus hatte erkannt, dass er seinen Herrn in Wirklichkeit viel mehr liebte, als er das mit Worten ausdrücken konnte. Er antwortet sehr zaghaft. Er ist nicht mehr dieser selbstsichere Mann, der genau weiß, wie er es machen wird und der von sich denkt, die Kontrolle über das Leben zu haben. Nein, er geht nicht einmal darauf ein, ob er Jesus mehr liebt als die anderen. Er sagt ganz schlicht: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Mit anderen Worten, Jesus, du siehst mein Herz, du weißt um meine Liebe zu dir. Ich kann dir dafür keinen Beweis geben, ich habe doch so kläglich versagt. Petrus kann keine Beweise vorbringen. Er kommt zu Jesus mit leeren, mit offenen Händen. Und er kann nur sagen: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ob ich dich lieber habe als die anderen, das ist mir nicht wichtig. Das kann ich nicht beurteilen, aber eins ist mir wichtig, dass du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus wusste, dass Petrus tief in seinem Herzen Buße getan hatte, und er wusste auch, dass er ihn liebte. Und diesen schwachen, diesen verwundeten, aber liebenden Petrus beruft Jesus seine Lämmer, das heißt seine Gemeinde, zu weiden und zu ernähren. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, verschenke dich selbst an meine Schafe und du wirst sehen, manche sind schmutzig und andere sind ungepflegt und manche sind ungeschickt und manche drängen sich auf und andere sind am Rand und manche sind weggelaufen. Dich, den verletzten und zerbrochenen, aber liebenden Petrus, berufe ich zu diesem Liebesdienst. Dreimal muss Petrus die Frage nach seiner Jesusliebe aushalten. Dreimal hatte er verleugnet. Dreimal wird er mit dem Hirtendienst beauftragt. Und so darf Petrus diesen ursprünglichen Ruf, den er am Ufer dieses Sees schon mal von Jesus gehört hatte, jetzt wieder hören: Folge mir nach. Diese beiden Aufforderungen, folge mir nach, weide meine Lämmer, waren die besten Worte, die Petrus jemals in seinem Leben gehört hat. Liebe Geschwister, ich habe uns dieses Muster hier in dieser Botschaft aufgezeichnet, nicht um unsere Sündhaftigkeit in irgendeiner Weise zu entschuldigen. Wer das so verstanden hat, hat mich falsch verstanden. Mir ging es darum, vom Evangelium her nochmal zu zeigen, dass es im Glauben nicht um Perfektion geht, sondern um Beziehung. Und dass Gott keine Helden als seine Jünger braucht, sondern Menschen, die, auch wenn sie versagen, bereit sind, sich ermahnen zu lassen und die bereit sind, Buße zu tun und die Wiederherstellung erfahren und neu anfangen können. Das biblische Muster der Unvollkommenheit, das wir in der Bibel finden, geht meiner Ansicht nach noch etwas tiefer als der beliebte Sinnkartenspruch: hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Weil es zeigt uns auf, dass Aufstehen eben immer auch Sündenerkenntnis, Zerbruch, Buße beinhaltet. Es zeigt uns, Gott gebraucht Menschen, die an ihrer Sünde zerbrechen, die merken, wie schwach sie sind, aber auch, wie stark Jesus ist und wie sehr sie diesen Jesus auch lieben. Seine Kraft, so hat es auch Paulus erfahren, ist in den Schwachen mächtig. Und je weniger wir an eigener Kraft vorweisen zu haben, desto mehr kann Jesus mit seiner Kraft hervortreten. Jesu Jünger sind keine perfekten Supermenschen. Jesus ruft schwache, kranke Menschen in die Nachfolge. Menschen, die er verändert. Menschen, durch die er stark sein will. Und es ist mein Wunsch, dass wir hier in unserer geistlichen Familie nicht aufhören zu lernen, wie wir uns gegenseitig auf diesem schmalen Weg der Nachfolge ermutigen können, aufhelfen können, wenn wir fallen. Aufstehen ist manchmal gar nicht so einfach alleine. Deshalb brauchen wir Gemeinde. Deshalb brauchen wir einander. Denn keiner von uns ist am Ziel. Wir sind alle noch auf dem Weg und auf diesem Weg werden wir immer wieder auch mal hinfallen und versagen. Und deshalb wünsche ich mir, dass diese Gemeinde hier, die EFG Vullingen, ein sicherer Ort ist. Ein sicherer Ort, wo die Heuchelei draußen bleiben kann. Ein Ort, wo einer, auch wenn er fällt, nicht mit seiner Sünde alleine bleiben muss, sondern wo es einen oder ein paar Freunde gibt, die einem die Wahrheit in Liebe sagen und die einem aufhelfen und wenn nötig auch einen tragen, ertragen. Das ist immer noch mein Traum für unsere Gemeinde hier, dass wir ein Ort sind, wo die Starken die Schwachen tragen, ein Ort, wo wir versuchen, den anderen immer auch mit den Augen Jesu zu sehen. Meine Schwester, mein Bruder sind Königskinder. Und wir wollen ein Ort der Buße sein, ein Ort wo der Wiederherstellung, ein Ort der Demut, der Liebe, wo es immer wieder möglich ist, neu anzufangen. Und wenn wir fallen, da wollen wir einander helfen, aufzustehen, uns ermahnen, ermuntern, uns erinnern an unsere wahre Identität. Und deshalb wollen wir unsere Kronen richten und gemeinsam weitergehen. Möge Gott es uns schenken, dass wir in der Tat ein Ort der heilenden Gemeinschaft sind, dass wir das erleben, was heilende Gemeinschaft bedeutet, durch die Kraft des Evangeliums. Lass uns beten. Lieber Jesus, wir möchten dir von Herzen danken für dein wunderbares Wort, das in unser Leben hineinspricht, auch heute noch. Und wir haben uns heute hier gemeinsam deinen Diener Petrus angesehen und ich glaube, jeder einzelne von uns kann sich mit ihm identifizieren. Wie oft liegen auch wir ganz unten auf unserer Schnauze. Wir stolpern, wir fallen. Aber Herr, danke für dein Evangelium. Danke, dass wir durch deinen Geist immer wieder erkennen können, wo wir stehen, wo unser roter Punkt ist. Wie wir in unserer Beziehung zu dir stehen und auch zu unseren Geschwistern. Und dass du uns ermahnst und ermunterst und uns aufrichtest. Und Herr, wir können dir nicht genug danken, dass wir in dir geheiligt sind, dass wir in dir Königskinder sind und dass uns der Vater in dir sieht. Und wenn wir fallen, dann dürfen wir aufstehen und wie auch dieser Spruch das sagt, unsere Krone richten. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil du gnädig bist. Und dann auch weitergehen im Vertrauen auf dich bis ans Ziel. Und danke, dass du verheißen hast, uns ans Ziel zu bringen. Ich möchte dich bitten für unsere Gemeinde hier, dass wir wirklich auch einen Blick haben für den anderen und uns gegenseitig auf dem Weg helfen. Ich bitte dich, durch deinen Geist kannst du es schenken, dass wir eine echte, authentische Gemeinschaft hier sind. Dass das uns auch ausmacht und kennzeichnet. Eine Gruppe von schwachen Menschen, die aber ehrlich und aufrichtig von ganzem Herzen dich lieben. Und Herr, das haben wir uns ja auch auf die Fahne hier geschrieben. Wir möchten dich wirklich ehren. Durch unsere Liebe, die wir für dich haben, durch unsere Liebe zu dir. Wir möchten dich ehren durch unsere Liebe zueinander, ja, durch unsere Liebe zu allen Menschen. Hilf uns durch deinen Geist, dass das nicht nur leere Theorie bleibt, sondern wirklich Wirklichkeit ist in unserem Leben. Dir zur Ehre und auch uns zur Freude. Amen.